Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Georg Ehring am Mikrofon. Herzlich willkommen. In Südeuropa brannten die Wälder. Es gab verheerende Überschwemmungen und nicht zuletzt Temperaturrekorde am laufenden Band. Im vergangenen Jahr rief sich die Klimakrise gerade bei uns in Europa immer wieder mit Schreckensnachrichten in Erinnerung. Beschleunigt sich die Erwärmung? Antworten darauf gab heute die Jahresbilanz des europäischen Klimaprojekts Copernicus. Gleich unser erstes Thema. Der CO2-Preis verteuert Benzin und Diesel, doch diese Effekte werden mehr als kompensiert durch Subventionen für den Verbrauch von Treibstoffen, so eine neue Studie. Darüber reden wir mit Nicolas Koch, einem der Autoren dieser Studie. Außerdem geht es heute in Umwelt und Verbraucher um klimaneutralen Zement, um die Folgen der Erwärmung im Südsudan. Und im Verbrauchertipp sagen wir Ihnen dann, von welchen Einsparmöglichkeiten Paare profitieren können. Weltweit hat die Klimaerwärmung im vergangenen Jahr einen großen Sprung gemacht. Die Temperaturen liegen derzeit um mehr als 1,5 Grad über dem Niveau des vorindustriellen Zeitalters und damit auf einer Höhe, die auf Dauer gesehen zum Absterben der Korallenriffe und zum Überschreiten anderer Kipppunkte im Weltklima führen dürfte. Besonders schnell erwärmt sich die Atmosphäre in Europa. Eine Bilanz des vergangenen Jahres auf unserem Kontinent zog jetzt das Klimaprojekt Copernicus und auch der Ausblick, der ist ausgesprochen düster. Die Einzelheiten aus Genf von Matthias Zahn.
Europa ist der Kontinent, der sich weltweit am schnellsten erwärmt. 2023 gab es eine Rekordzahl von Tagen mit extremer Hitzebelastung. Wie viele Menschen an der Hitze gestorben sind, dazu liegt laut den Wissenschaftlern noch keine Schätzung vor. Im Vorjahr sollen es mehr als 60.000 gewesen sein. Samantha Burgess vom Copernicus Klimawandeldienst sagt, die Hitze war nur ein Rekord. Eine Rekordzahl von Europäern war von Hitzestress betroffen. Es gab aber auch Rekordtemperaturen des Atlantiks und eine Rekordschmelze der Gletscher. Wir haben auch eine große Anzahl von Extremereignissen erlebt, von den europaweit größten Waldbränden in Griechenland im vergangenen Jahr bis hin zu zahlreichen und häufigen Überschwemmungen und Stürmen in Europa. 151 Menschen kamen laut dem Bericht durch Stürme, Überschwemmungen und Waldbrände ums Leben. Die wetter- und klimabedingten wirtschaftlichen Schäden würden auf 13,4 Milliarden Euro geschätzt, heißt es. Copernicus-Direktor Carlo Buontempo sagt, die Wissenschaft habe die Ereignisse 2023 so teils nicht erwartet, wie auch schon im Vorjahr. Einige der Ereignisse der Jahre 2022 und 2023 haben die wissenschaftliche Gemeinschaft überrascht, aufgrund ihrer Intensität, ihres schnellen Auftretens, ihres Ausmaßes und ihrer Dauer.
The speed of onset, extent and duration.
So hatten die Forscher nicht damit gerechnet, dass der Atlantik sich so extrem erwärmen würde. Dass der Klimawandel in Europa weltweit am schnellsten fortschreitet, liegt laut dem Bericht an mehreren Faktoren. So widersinnig es sich anhören mag, einen Grund sehen die Wissenschaftler darin, dass die Luft sauberer geworden ist. Die Luftverschmutzung in Europa sei durch schärfere Gesetze gesunken, wodurch die Sonneneinstrahlung intensiver werde. Samantha Burgess von Copernicus erwartet, dass sich die Klima- und Wetterrekorde nicht nur fortsetzen, sondern auch verstärken werden.
Whilst we have record air temperatures and record greenhouse gas concentrations in the atmosphere.
Solange wir Rekordlufttemperaturen haben und Rekordkonzentrationen von Treibhausgasen in der Atmosphäre, werden wir weiterhin extreme Ereignisse erleben. Und wir wissen, dass diese extremen Ereignisse häufiger und intensiver werden. Wir werden also wahrscheinlich weiterhin Rekorde erleben, bis wir unser Klima stabilisiert haben und zum Netto-Nullpunkt gelangen.
So we are likely to continue to see records until we stabilize our climate and get to net zero.
Mit Net Zero, dem Netto-Nullpunkt, wäre die Treibhausgasbilanz ausgeglichen. Beim Ziel, den Ausstoß klimaschädlicher Gase zu senken, sieht der Bericht Fortschritte. Im vergangenen Jahr habe der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung in Europa mit 43% einen Rekordwert erreicht, bilanzieren die Weltwetterorganisation und der EU-Klimawandeldienst. Ihr Fazit, wörtlich, die Kosten für Klimamaßnahmen mögen hoch erscheinen, aber die Kosten der Untätigkeit sind viel höher.
Über die Klimaerwärmung in Europa war das Matthias Zahn. Der CO2-Preis verteuert das Autofahren. Derzeit werden 45 Euro pro Tonne CO2 fällig. Tendenz steigend. Doch das ist nur die eine Seite der Medaille. Subventionen wie die steuerliche Verbilligung von Diesel oder die Besteuerung von Dienstwagen stehen dem entgegen. Ein Team des Wissenschaftsprojekts Ariadne hat dies näher unter die Lupe genommen und darüber spreche ich jetzt mit Dr. Nicolas Koch. Er forscht am Mercator Institute for Global Commons and Climate Change, abgekürzt MCC. Guten Tag, Herr Dr. Koch.
Guten Tag.
Herr Dr. Koch, nach Ihrer Veröffentlichung wird die Verbrennung von Benzin und Diesel und damit die Entstehung von CO2 regelrecht gefördert. Inwiefern?
Ja, Haushalte, die Diesel fahren, längere Wege mit dem privaten Auto oder dem Dienstwagen zur Arbeit pendeln oder innerdeutsche Flüge nutzen und mit all diesen Aktivitäten CO2-Emissionen erzeugen, bekommen über Steuerprivilegien das Dieselprivileg, die sogenannte Pendlerpauschale, das Dienstwagenprivileg, die inländische Kerosinsteuerbefreiung vom Staat Geld für ihren CO2-Ausstoß. Und das ist, was wir berechnen in unserer Studie.
Sie sprechen von negativen CO2-Preisen. Wie hoch sind die?
Ja, diese Preise berechnen wir für die genannten Subventionen in der Spanne von 70 bis 690 Euro pro Tonne CO2. Wir können das mal umrechnen in was sind das dann für Entlastungen pro Liter Sprit? Da reden wir von 18 Cent bis zum 1,70 Euro. Und die stehen eben im Kontrast zu diesen 45 Euro pro Tonne CO2, den wir als CO2-Preis haben und beim Tanken mit 11 Cent pro Liter Sprit eben bezahlen.
1,70 Euro, das ist ja in der Größenordnung des Benzinpreises. Wofür gibt es denn das? Das ist dann wohl ein Extremfall.
Genau, das ist der Extremfall, der beim Dienstwagenprivileg bei uns eine Möglichkeit ist. Da haben wir eine gewisse Spanne, wo dieser negative Preis liegt, zwischen 160 und 690 Euro. Die Preisspanne hängt so ein bisschen darüber ab, welche Annahmen wir über die Nutzung dieser Dienstwagen denn unterstellen, wo es Unsicherheit gibt, einfach weil die Datenlage so schlecht ist, wie die Leute, die den Dienstwagen privat nutzen, ihn denn auch tatsächlich nutzen für private Fahrten. Und deswegen haben wir hier ein recht großes Unsicherheit. Band zwischen diesen 160 und 690 Euro.
Die meisten profitieren ja von der Pendlerpauschale. Wie wirkt die denn?
Ja, die Pendlerpauschale ganz ähnlich. Hier berechnen wir einen negativen CO2-Preis von 200 bis 380 Euro. Also auch ganz bedeutende Subventionierung der Autonutzung bei der Entfernungspauschale.
Wird denn jetzt der Klimaschaden im Verkehr durch die Preisgestaltung, einmal der CO2-Preis auf der einen Seite und dann diese Subventionen, die auf einen negativen CO2-Preis hinauslaufen, insgesamt verringert oder gefördert?
Ja, also was wir klar sehen ist, dass diese vier Subventionen, die wir angeschaut haben, alle ganz eindeutig mehr Geld den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stellen, als der Staat einnimmt durch den zu zahlenden CO2-Preis an der Tankstelle. Und von daher muss man sagen, dass unterm Strich die Subventionen, also die Wirkungsweise des Klimaschutzes, klar konterkariert.
Subventionen wirken, die haben ja auch eine Verteilungswirkung. Werden denn dadurch eher Reichere oder eher Ärmere gefördert?
Ja, von Fall zu Fall gibt es da natürlich Unterschiede, aber generell lässt sich schon klar feststellen, dass es vor allem die einkommensstarken Haushalte sind, die von den Subventionen profitieren. Denken Sie einfach an Erwerbstätige, die einen Dienstwagen haben. Das sind eher die höheren Einkommensgruppen. Es gibt einfach relativ wenige Erwerbstätige mit geringen oder mittleren Einkommen, die einen Dienstwagen besitzen. Von daher haben wir hier eine klare Verteilungswirkung zugunsten der einkommensstärkeren Haushalte.
Was sind denn die Gründe dafür, dass diese Subventionen nicht abgeschafft werden? Und was wären Ihre Empfehlungen?
Ja, diese Subventionen sind einst aus ganz anderen steuerlichen Gründen eingeführt und auch diese Gründe bestehen natürlich weiter fort. Nur gleichzeitig haben wir ein Klimaschutzgesetz mit sehr ambitionierten Klimazielen und es ist jetzt auch kein Geheimnis, dass diese Subventionen hier im Widerspruch zum Klimaschutz stehen. Und da müssen wir also mit einer Reform ran. Und was kann getan werden? Eine schrittweise Abschaffung des Dieselsteuerprivilegs. Dafür plädieren wir, weil wir recht kurzfristig da mal jetzt spürbar Emissionen reduzieren können. Beim Dienstwagenprivileg sollten wir über eine Umgestaltung reden, die stärker die Fahrzeuge nach ihren CO2-Emissionen gestaffelt dann berücksichtigt. Damit haben wir einen guten Hebel, um den Hochlauf der E-Mobilität über den Dienstwagenmarkt zu unterstützen. Und bei der Pendlerpauschale, da geht es im Umbau darum, klimafreundliche Mobilitätsvarianten zum Auto deutlich attraktiver zu machen. Also auch hier nicht eine Abschaffung, sondern eine Umwandlung.
Es gibt ja steuerliche Vorteile für Elektroautos. Sorgen die nicht auf die Dauer dafür, dass diese negativen Subventionen, klimanegativen Subventionen allmählich abgeschafft werden?
Die sorgen dafür, dass der Hochlauf der E-Mobilität unterstützt wird, aber die sorgen per se erstmal nicht dafür, dass diese Subventionen in ihrer Bedeutung schnell abnehmen. Von daher, da gibt es, glaube ich, auf jeden Fall weiter eine Notwendigkeit für eine Reform, gerade auch, wenn wir wollen, dass der CO2-Preis, diese 45 Euro, die wir gerade haben, ein wichtiges Leitinstrument unserer Klimapolitik ist, wofür ja viele in der Diskussion auch plädieren. Wenn der CO2-Preis seine Funktion erfüllen soll, dann müssen wir an die verzehrenden Subventionen mit einem Umbau ran.
Dr. Nicolas Koch war das vom Mercator Institute on Global Commons and Climate Change. Wir sprachen über Subventionen des Autofahrens, die dem CO2-Preis entgegenstehen. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Zement hält Steine zusammen und ist unentbehrlich auf dem Bau, doch seine Herstellung hat auch eine Kehrseite. Klimaschädliches CO2 wird frei und das in großen Mengen. Rund 2% des Treibhausgasausstoßes in Deutschland kommen aus der Zementindustrie und das lässt sich nicht so einfach ändern. Denn das Treibhausgas entsteht durch die Produktionsprozesse und nicht einfach durch den Energieverbrauch wie in anderen Branchen. Trotzdem entsteht in Lagerdorf in Schleswig-Holstein ein Zementwerk, das klimaneutral arbeiten soll. Zum ersten Spatenstich heute kommt auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Bauherr ist der Schweizer Konzern Holcim und was er genau vorhat, das erläutert jetzt Carsten Rauterberg.
In Lagerdorf, ca. 50 Kilometer nördlich von Hamburg, soll bis 2029 eines der weltweit ersten klimaneutralen Zementwerke entstehen. Das ist das ehrgeizige Ziel der Firma Holcim. Die Europäische Union fördert das Projekt mit 110 Millionen Euro aus dem EU-Innovationsfonds. Für Brüssel ist das Projekt interessant, weil die Zementherstellung ein Industriezweig ist, in dem relativ viel Kohlendioxid freigesetzt wird. Allein in Lagerdorf pro Jahr 1,2 Millionen Tonnen CO2. Der Werksleiter von Holcim in Lagerdorf, Thorsten Krohn.
Die Zementindustrie gehört mit zu den Industrien, wo CO2 unvermeidbar ist, weil es im Rohstoff gebunden ist. Und wir brauchen diesen Rohstoff für die Zementherstellung. Dann werden wir immer CO2 aus dem Rohstoff lösen müssen.
In der neuen Ofenlinie soll CO2 fast komplett eingespart werden, indem man es abspaltet und das gereinigte CO2 als Rohstoff für andere Branchen nutzt. So könne die chemische Industrie im benachbarten Brunsbüttel von der neuen Technik profitieren, meint Holcim-Werksleiter Krohn.
Und heute gibt es diese Technologie, dass wir es auffangen können, dass wir es aufbereiten können und dass wir es dann auch der nachfolgenden Industrie weitergeben können. Und wir sind jetzt die Ersten, die es auch umsetzen wollen.
Nach Ansicht von Wissenschaftlern könnte Holcim mit dem neuen Zementofen in Schleswig-Holstein eine Vorreiterrolle einnehmen. Professor Oliver Opel, Leiter des Instituts für die Transformation des Energiesystems an der Fachhochschule Westküste.
Wir haben ja eine starke Chemieindustrie in Deutschland und auch die ist abhängig von Rohstoffen, die kohlenstoffhaltig sind. Und diese Rohstoffe, die können ersetzt werden, also Öl und Gas auf der einen Seite durch Wasserstoff und auf der anderen Seite als Kohlenstoffquelle eben durch dieses CO2. Und das ist das Thema, was die Holcim hier sehr engagiert angeht, wo sie tatsächlich eine Vorreiterposition einnimmt. Ich glaube, das wird noch Schule machen. Das ist eine Schlüsseltechnologie, die wir für die Erreichung der Klimaziele unbedingt brauchen.
Auch Umweltverbände begrüßen das ambitionierte Projekt, weisen aber auf mehrere offene Fragen hin. Zum einen solle in dem neuen technischen Verfahren im Zementofen reiner Sauerstoff eingesetzt werden, der bei der Wasserstoffherstellung abfällt. Es gibt derzeit aber noch keine Anlage zur Produktion von Wasserstoff in der Region. Zum anderen wird auf den hohen Energie- und Wasserbedarf für die neue Produktionslinie hingewiesen. Lothar Wittorf vom BUND.
Im Moment verbraucht der aktive Ofen 600 Kubikmeter Wasser pro Stunde. Das wird sich in Zukunft ver-15-fachen mit dem neuen Ofen. Und da stellt sich die Frage, woher kommen diese Mengen? Und erwarten also Aufklärung, welche Auswirkungen da erwartet werden.
Kritik kommt auch von der Deutschen Umwelthilfe. Ein Sprecher sagte, die Bezeichnung klimaneutrales Zementwerk sei irreführend, weil es aus seiner Sicht bei einem hohen Energie- und Ressourcenverbrauch bleibe. Grundsätzlich solle die Baustoffindustrie eher Maßnahmen zur Reduktion von Zement erforschen und den Einsatz von Beton beim Hausbau verringern. Es solle bundesweit mehr auf Holz beim Wohnungsbau gesetzt werden, so der Sprecher der Deutschen Umwelthilfe. Für den neuen Zementofen in Legerdorf liegt derzeit noch kein Baurecht vor. Das zuständige Landesamt für Umwelt Schleswig-Holstein rechnet damit, dass der Antrag Mitte des Jahres eingereicht wird. Einen ersten Termin mit Vertretern der Behörde und von Holcim hat es bereits gegeben und auch das Verfahren zur Öffentlichkeitsbeteiligung läuft bereits. Laut dem Zeitplan von Holcim soll das klimaneutrale Zementwerk 2028/29 in Betrieb genommen werden.
Über ein klimaneutrales Zementwerk war das Carsten Rauterberg. Der Südsudan gehört zu den jüngsten und auch zu den ärmsten Staaten der Erde. Die Unabhängigkeit vom Sudan besteht erst seit 2011, doch die brachte keinen Frieden, sondern Bürgerkriege und neue Unruhen. Das sowieso schon heiße Land leidet unter der Klimaerwärmung. Gerade für Bäuerinnen und Bauern, die fast nur für den eigenen Bedarf produzieren können, bringt dies Unsicherheit und eine drastische Verschlechterung der Lebensgrundlagen mit sich. Viele Menschen müssen auch ihre angestammte Heimat verlassen. Auch das ist eine Ursache neuer Konflikte. Anna Osius hat das Land für uns besucht.
Mit einer kleinen grünen Plastikgießkanne versucht Bauer Henry Tom, den steinharten Boden seines Feldes zu wässern, etwa eine Autostunde entfernt von der südsudanesischen Hauptstadt Juba. Gießkanne für Gießkanne schleppt er von der Pumpe auf der anderen Seite der Landstraße rüber zu seinen kleinen Mangobäumen, die teilweise schon braune Blätter haben. Eine Sisyphusarbeit in der sengenden Sonne des Südsudan. Die Dürre hat schlimme Folgen für uns. Du siehst ja, die Bäume vertrocknen, alle Bäume vertrocknen. Das Leben hier ist sehr schwierig und es wird immer schlimmer, denn die Sonne scheint immer heißer. Wir haben kein gesichertes Einkommen mehr. Und es gibt hier nur eine Wasserpumpe für die ganze Region. Wenn sie kaputt geht, haben wir alle kein Wasser mehr. Der Südsudan zählt zu den Ländern auf der Welt, die den Klimawandel bereits heftig zu spüren bekommen. Die Wetterextreme nehmen zu. Erst kürzlich gab es eine kaum auszuhaltende Hitzewelle statt der erwarteten Regenzeit. Dafür hatte es in der Trockenzeit kräftig geregnet. Der Klimawandel hat heftige Auswirkungen auf den Südsudan, sagt Umweltaktivist Duel Quay Deng vom Zentrum für Umweltentwicklungen, kurz CEDA. Regelmäßig kommt es zu schlimmen Dürren mit Hungersnöten, dann wieder zu dramatischen Überschwemmungen, sodass die Ernte weggewaschen wird und tausende Menschen fliehen. Die Leute leben in Flüchtlingslagern, haben nicht genug zu essen, haben ihr Vieh und ihre Felder verloren und brauchen Hilfe. Nach UN-Angaben sind jedes Jahr etwa 1 Million Menschen im Südsudan von den heftigen Überschwemmungen betroffen und das in einem Land, das eh schon zu den 10 ärmsten der Welt zählt. Rund 4 Millionen Menschen sind innerhalb oder außerhalb des Landes auf der Flucht. Und die immer wieder aufbrechenden Stammeskonflikte verstärkten sich durch den Klimawandel, sagen Umweltschützer. Der Klimawandel ist die Ursache für viele Konflikte im Südsudan. Die Menschen fliehen aus ihrer Heimat aufgrund der Überschwemmungen oder der Trockenheit und dringen in andere Stammesgebiete ein. Dort gibt es dann Streit wegen des Weidelands für die Kühe und es kommt zu Kämpfen. Die Regierung versucht auf die Konflikte zu reagieren oder auf die Lebensmittelknappheit, aber was wirklich dahinter steckt, ist der Klimawandel. Dabei könnte der bitterarme Südsudan eigentlich so reich sein. Der Boden gilt als äußerst fruchtbar, der Weiße Nil fließt als breites Band durch die Region und könnte die Äcker bewässern. Wenn die Landwirtschaft denn richtig betrieben würde, so der südsudanesische Agraringenieur Kuyudel, der an der Universität von Juba lehrt. Du brauchst für die Pflanzen nicht unbedingt Regen, Du brauchst Wasser. Der Klimawandel bedeutet, dass man die Landwirtschaft richtig planen muss. Der Nil könnte im Südsudan für die Bewässerung genutzt werden. Der Südsudan hat eigentlich ein großes Potenzial für erfolgreichen Ackerbau. Die Erde ist fruchtbar. Aber bislang dienen mehr als 80% der Landwirtschaft nur dem Eigenbedarf von Kleinbauern. Die Landwirtschaft muss kommerzialisiert und professioneller werden, mit smartem Ackerbau und geeignetem Saatgut. Dann könnte der Südsudan zu einer Kornkammer der Region werden.
In Afrika?
Doch dazu bräuchte es Geld und politischen Willen. Die Regierung des Südsudan gilt als korrupt, der Staat chronisch pleite. Während die Menschen hungern, baut sich der Präsident einen neuen Palast. Bauer Henry hofft, dass er trotz des Klimawandels weiter in seinem Dorf bleiben kann. Wie soll ich in der Stadt leben? Ich bin ein Mann vom Dorf. Unser Leben hier ist schwierig wegen des Wassermangels, aber trotzdem bleibe ich hier. Ich kann vor den Problemen nicht weglaufen, ich muss lernen, damit umzugehen. Solange der letzte Mangobaum noch lebt, will der Bauer hier bleiben und nicht, wie Zehntausende seiner Landsleute, zu einem Klimaflüchtling werden.
Klimaerwärmung im Südsudan, Anna Osius berichtete.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wenn zwei Menschen zusammenziehen und sich die Kosten künftig teilen, dann wird das Leben nicht nur hoffentlich schöner, sondern auch billiger. Manche Ausgaben, die bisher doppelt anfielen, werden ja nur noch einmal fällig. Hilde Braun über Grenzen und Möglichkeiten dabei.
Bevor ein Paar zusammenzieht, sollte es alte Verträge rechtzeitig kündigen. Beispiel alter Mietvertrag. Per Gesetz gelten hier 3 Monate Kündigungsfrist. Den neuen gemeinsamen Mietvertrag können Paare gemeinsam oder einzeln unterschreiben. Christoph Herrmann ist Rechtsexperte bei Stiftung Warentest.
Wenn Sie wirklich beide den Mietvertrag unterschreiben, dann sind Sie beide Vertragspartner und muss der Vermieter sich immer an beide halten. Und auch bei der Kündigung geht es nur über beide Vertragspartner.
Steht nur eine Person im Mietvertrag, haftet sie gegenüber dem Vermieter alleine für Miete und Schäden. Dafür kann sie im Trennungsfall verlangen, dass der andere auszieht. Für das Zusammenziehen in einer bestehenden Wohnung gilt:
Wichtig ist, einfach einziehen ist nicht zulässig. Das ist mietvertragswidrig. Wenn da jemand Neues wohnt, dann muss der Vermieter das genehmigen.
Das ist aber nur eine Formsache. Bescheid geben reicht, der Vermieter kann das nicht verbieten. Für Gas- oder Stromverträge gilt bei Auszug aus der alten Wohnung ein Sonderkündigungsrecht. Kann der bisherige Versorger den Vertrag am neuen Wohnort fortsetzen, darf er 2 Wochen nach Kündigung ein Angebot zur Weiterbelieferung machen, das angenommen werden muss. Natürlich nur bis zum nächsten Termin für eine reguläre Kündigung. Danach kann man sich den Lieferanten bei Bedarf neu aussuchen. Nehmen die Versorger beider Partner das in Anspruch, kann sich das Paar den Vertrag aussuchen. Telefon und Internet lassen sich nicht so ohne weiteres kurzfristig kündigen.
Gerade bei Internet, DSL-Verträgen ist wichtig, rechtzeitig zu kündigen. Sonst passiert das sehr oft, dass man auch über den Auszug hinaus da noch die Grundgebühren zumindest bezahlen muss. Das ist im Ernstfall sehr ärgerlich, insbesondere wenn das noch ein recht junger Vertrag ist, wo die Vertragsbindung noch nicht abgelaufen ist.
Hier lohnt ein genauer Blick in die Vertragsunterlagen. Kann der Anbieter beispielsweise an der neuen Adresse nicht die gleiche Leistung bringen, ist es einfacher, aus dem Vertrag herauszukommen. Rundfunkgebühren müssen nur einmal pro Wohnung gezahlt werden. Sparen lässt sich auch bei Versicherungsverträgen, sagt Anja Käfer-Rohrbach, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft.
Die Besonderheit bei Paaren mit einer gemeinsamen Wohnung ist, dass sie sich einige Versicherungspolicen teilen können. Beispielsweise ist das die Hausrat- oder die private Haftpflichtversicherung. Dadurch lassen sich eben doppelte Versicherungsbeiträge sparen.
Auch die Rechtsschutzversicherung kann geteilt werden, übrigens auch ohne Trauschein. Dafür muss das Paar aber einen Familientarif abschließen.
Versicherungen, die vielleicht auch speziell für Paare wichtig werden können, wenn sie zusammenziehen oder ein Eigenheim zusammenfinanzieren, könnten vor allem auch sein, darüber nachzudenken, dass man eine Risikolebensversicherung braucht, um eben gegenseitig sich abzusichern bei so einem großen Investment wie dem Eigenheim.
Auch die Kfz-Versicherung kann günstiger werden, wenn Paare zusammenziehen. Manche Versicherer bieten deutlich günstigere Angebote, wenn der Versicherungsnehmer und mitversicherte Fahrer zusammenwohnen. Außerdem kann der Partner mit der höheren Schadensfreiheitsklasse die Versicherung abschließen. Auch dabei lässt sich Geld sparen.
Der Verbrauchertipp von Hilde Braun. Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Georg Ehring sagt danke fürs Zuhören. Gleich kommen hier im Deutschlandfunk die ausführlichen Meldungen unserer Nachrichtenredaktion und anschließend die Informationen am Mittag mit Fanny Buschert am Mikrofon. Und da geht es unter anderem um das FDP-Papier zur Wirtschaftswende.